Herzlich willkommen zu unserem zweiten Teil in unserer Serie Zeitenwende, die Ära der Rebellion. Heute wollen wir uns gemeinsam anschauen ein Thema mit dem Titel Die Säulen des Lebens. Wir werden genau genommen die Säulen des Lebens kennenlernen und auf diesem Weg werden wir gleichzeitig noch etwas entdecken, das Geheimnis Gottes und seinen Charakter etwas studieren. In unserem ersten Teil hatten wir ja bereits gesehen, dass es eine Rebellion im Himmel gab und dass sich der Satan gegen Jesus Christus aufgelehnt hat und er wollte gerne den Thron übernehmen. Nun, heute werden wir genau dort wieder anfangen und uns etwas tiefer hineinbewegen in diese damalige Rebellion und was damit auf sich hatte. Also zunächst einmal wollen wir unseren Blick wieder zum Thron Gottes richten, da wo der Teufel damals angefangen hatte mit seiner Rebellion, da wo die Sünde in ihm aufkam. Und wir lesen in Hesekiel 28, Vers 14. Du warst ein gesalbter, schützender Cherub. Ja, ich hatte dich dazu eingesetzt. Du warst auf dem heiligen Berg Gottes und du wandeltest mitten unter den feurigen Stein. Und hier lesen wir von diesem Luzifer, der später der Satan werden sollte. Und hier heißt es, dass er unter diesen feurigen Stein wandelte am Thron Gottes und dass er ein schützender Cherub war. Nun, was hat es mit diesem Luzifer auf sich und wie ging seine Geschichte weiter? In unserem ersten Vortrag hatten wir ja gesehen, dass es diese Rebellion am Thron Gottes gab. Nun, genau da setzen wir jetzt wieder an. Wir fangen wieder bei diesem schützenden Cherub an, bei dem Luzifer. Und seine Geschichte studieren wir jetzt noch ein bisschen tiefer. Gemeinsam wollen wir mit einem Gebet starten, bevor wir uns dieses große Thema angucken und den Heiligen Geist einladen, unser Lehrer zu sein. Unser lieber Vater im Himmel, wir sind dir so dankbar dafür, dass wir gemeinsam weiter studieren dürfen. Und auch heute wollen wir dich einladen und dich bitten, Herr, dass du uns die Augen öffnest für dein Wort, damit wir alles in rechter Weise verstehen. Wir danken dir dafür. Im Namen Jesu. Amen. Nun lesen wir mal einen Text, der uns etwas mehr über diesen Luzifer verrät. Hier heißt es in Hesekiel 28, Vers 15, du warst vollkommen in deinen Wegen vom Tag deiner Erschaffung an, bis Sünde in dir gefunden wurde. Nun, dieser Luzifer, ein vollkommenes Wesen, als vollkommener Engel geschaffen und dann wurde Sünde in ihm gefunden. Irgendwas ist passiert in ihm. Nun, was passiert ist, hatten wir in einem ersten Vortrag schon gesehen. Er wollte sich über die Sterne des Himmels erheben. Wir lesen nochmal einen Text dazu und gehen ein bisschen tiefer dem auf die Spur. Hier heißt es in Hesekiel 28, Vers 16, durch deine vielen Handelsgeschäfte ist dein Inneres mit Frevel erfüllt worden, und du hast gesündigt. Darum habe ich dich von dem Berg Gottes verstoßen und dich, du schützender Cherub, aus der Mitte der feurigen Steine vertilgt. Nun, hier wird jetzt geschrieben von diesen feurigen Steinen, von diesem Cherub, der da am Anfang beim Thron Gottes war, aber dann ist er von dort gefallen. Von dort musste er weg. Nun, was ist passiert? Warum hat Gott ihn von dort verstoßen und vor allem, wo war er? Nun, dieser Luzifer war direkt am Throne Gottes. Es heißt, er war ein schützender Cherub. Also ein Cherub, der direkt am Throne Gottes stand. Von dort wurde er verstoßen und er musste dann die Mitte der feurigen Steine verlassen. Nun, was waren das für feurige Steine, wo dieser Luzifer war? Als in Luzifer die Sünde aufkam und er zum Satan geworden ist, warum musste er die Mitte der feurigen Steine verlassen und was war das? Und wenn wir über feurige Steine hören, dann müssen wir natürlich versuchen, das mit der Bibel zu ergründen, was gemeint ist. Also sola scriptura. Wir fragen die Bibel, wie die Bibel das meint. Jetzt müssen wir also einen Text finden, der uns irgendwie die feurigen Steine erklärt. Und um das Feuer zu verstehen, hier können wir in Hohelied 8, Vers 6 folgenden Text lesen. Setze mich wie ein Siegel auf dein Herz, wie ein Siegel an deinen Arm. Denn die Liebe ist stark wie der Tod und ihr Eifer unbezwinglich wie das Totenreich. Ihre Glut ist Feuerglut, eine Flamme des Herrn. Also nach diesem Text wird hier also die Liebe mit dem Feuer gleichgesetzt. Also das Symbol des Feuers wird hier auf Liebe angewendet. Nun, ganz oft, wenn wir über Gottes Thron lesen in der Bibel, wird es oft beschrieben, dass es wie ein Feuer drumherum war. Gottes Thron hat irgendwas mit Feuer zu tun. Von seinem Thron geht auch so ein feuriger Strom aus. Also Liebe und Gottes Thron sind eng miteinander verwoben. Es gibt also verschiedene Symboliken in der Bibel, unter anderem zum Beispiel das Symbol des Feuers, zum Beispiel gebraucht in der Liebe. Das ist ganz interessant, wenn wir das hier anwenden, denn dann erkennen wir, was da an dem Thron Gottes eigentlich war. Denn es hat ja geheißen, dass der Luzifer weichen musste von den feurigen Steinen am Throne Gottes. Und wenn Feuer ein Symbol der Liebe ist, dann müssen wir uns fragen, was für feurige Steine waren denn am Thron Gottes? Also was für Steine der Liebe sind am Thron Gottes gewesen? Dazu zunächst mal die Frage, wie sieht der Thron Gottes eigentlich aus? Also wenn wir uns jetzt den Thron Gottes vorstellen, wie sieht es dann aus, was wir dann konstruieren in unseren Gedanken? Oder haben wir vielleicht sogar schon ein Vorbild, dass wir wissen können, wie es ungefähr dort aussieht? Und wir haben so etwas. Damals hatte Gott zu Mose gesagt in der Wüste, er soll etwas bauen, ein Abbild von etwas, was Gott ihm im Himmel zeigen wird. Und was Gott ihm gezeigt hat, das war sein Thron, das Heiligtum. Und so baute Mose so eine Nachbildung, man nennt es die Stiftshütte, auf Erden. Also dieses Zelt, in dem die Priester gedient haben und wo der Mensch in die Gegenwart Gottes kommen konnte. Dieses Zelt war in besonderer Weise aufgeteilt. Es gab so einen Vorhof. In diesem Vorhof stand ein Brandopferaltar und ein Waschbecken. Dahinter kam man durch so einen Vorhang in ein Zelt hinein. Und hinter diesem Vorhang befand sich auf der linken Seite der siebenarmige Leuchter. Gerade vor einem war so ein Räucheraltar und rechtsseitig stand ein Schaubrottisch. Aber hinter dem Räucheraltar war nochmal ein schwerer Vorhang. Wenn man dort nun hindurchging, dann kam man tatsächlich an den Thron Gottes. Nämlich dargestellt durch eine Bundeslade, die etwa so ausgesehen hat. Obendrauf auf der Bundeslade die beiden Cherubim, die schützenden Cherubim, die direkt am Throne Gottes standen. Wir sehen diesen Kasten hier, der war aus Akazienholz gefertigt. Er war überlegt mit Gold und obendrauf war ein komplett aus Gold gefertigter Deckel. Und dieser Deckel, der nennt sich der Gnadenthron. Auf diesem Gnadenthron, da ist sozusagen der Aufenthaltsort Gottes. In diesem Licht konnte man ihn sehen, konnte man ihn erleben. Links und rechts daneben standen die beiden schützenden Cherubim, von denen doch einer der Luzifer war. So hat es doch in Hesekiel geheißen. Er war ein schützender Cherub am Throne Gottes, bis er fiel und die Mitte der feurigen Steine verlassen musste. Jetzt müssen wir uns fragen, wenn das der Thron Gottes ist, der Luzifer, der einst gedient hatte und er am Thron Gottes stand und als er gefallen ist, die feurigen Steine verlassen musste, was sind diese feurigen Steine? Und Steine des Feuers, also Steine der Liebe am Thron Gottes. Gibt es irgendwelche Steine am Thron Gottes? Und ja, die gibt es. Wenn wir den Gnadenthron, also diesen schweren, aus massivem Gold gefertigten Deckel anheben und in die Lade hineingucken, dann sehen wir da drin zwei Steine. Nämlich das Gesetz Gottes. Die beiden Steintafeln des Gesetzes, die waren in die Bundeslade hineingelegt. Und darauf standen die 10 Gebote. Aber würden wir sagen, dass diese Steine feurige Steine waren? Also Steine der Liebe? Das Gesetz Gottes, Steine der Liebe? Schauen wir mal, was Jesus dazu sagt. Wir gehen hier mal ins Matthäus-Evangelium, im 22. Kapitel in Vers 36. Da wird Jesus gefragt, Meister, welches ist das größte Gebot im Gesetz? Und Jesus antwortet darauf, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit deiner ganzen Kraft und mit deinem ganzen Denken und deinen Nächsten wie dich selbst. An diesen zwei Geboten hängen das ganze Gesetz und die Propheten. Und Christus sagt, das ganze Gesetz ist Liebe. Du sollst Gott, den Herrn, lieben und deinen Nächsten wie dich selbst. Da drin ist das ganze Gebot aufgehangen. Also Christus sagt, das Gesetz ist Liebe. Nun, wenn das Gesetz Liebe ist, also auf diesen Steintafeln das Gesetz steht, dann können wir es wirklich sagen, es sind Steine der Liebe am Thron Gottes. Denn das Gesetz sind Steine der Liebe. Alles, was da drauf steht, wird in Liebe erfüllt. Also es gab diese Steine der Liebe am Thron Gottes, diese feurigen Steine, von denen der Satan weichen musste, als er gefallen ist. Aber da stellt sich natürlich die Frage, als der Satan gefallen ist, das war ja noch vor der Erschaffung der Menschheit, dass er lange, lange bevor die Menschen gemacht worden sind, ist diese Rebellion im Himmel ausgebrochen. Gab es damals schon die 10 Gebote? gab es diese feurigen Steine tatsächlich schon am Thron Gottes? Wir lesen mal dieses Gebot hier. 2. Mose 20, Vers 14. Hier heißt es, du sollst nicht Ehe brechen. Und die Frage ist, brechen Engel überhaupt die Ehe? Also bevor die Menschen gemacht worden sind, gab es dieses Gebot, du sollst nicht Ehe brechen. Brechen Engel die Ehe? Wir vermuten, dass sie es nicht tun. Aufgrund von diesem Text, den wir hier finden, Jesus Christus sagt nämlich in Matthäus 22, Vers 30, denn in der Auferstehung heiraten sie nicht, noch werden sie verheiratet, sondern sie sind wie die Engel Gottes im Himmel. Nun, aufgrund von diesem Text glauben wir, dass die Engel im Himmel nicht heiraten. Und wenn die Engel aber nicht heiraten, aber dieses Gebot älter ist als die Menschheit, also bevor die Menschen gemacht worden sind, standen die Engel am Throne Gottes und lasen, du sollst nicht Ehe brechen. Das ist komisch, die Engel werden sich gefragt haben, was ist das? Was ist diese Ehe? Oder was ist mit diesem Gebot? Wir gucken uns mal das 4. Gebot an im Gesetz, denn dort heißt es, gedenke an den Sabbattag und heilige ihn. Nun, der Sabbat, wie alt ist der Sabbat eigentlich? Ist der Sabbat älter als die Menschen oder ist er jünger als die Menschen? Für wen ist der Sabbat eigentlich gemacht worden? Und die Bibel lehrt uns, Christus sagt, und er sprach zu ihnen, der Sabbat wurde um des Menschen willen geschaffen, nicht der Mensch um des Sabbats willen. Wenn es so rum war, was war dann älter? Der Sabbat oder der Mensch? Der Mensch war älter. Und zwar genau einen Tag. Der Mensch wurde am 6. Schöpfungstag gemacht und der Sabbat wurde am 7. eingesetzt. Und der Sabbat wurde um des Menschen willen gemacht. Also muss der Sabbat jünger sein als der Mensch. Jetzt ist es doch seltsam, dass bevor die Menschen geschaffen worden waren, schon die 10 Gebote im Himmel am Thron Gottes gegenwärtig waren, dieses ewige Gesetz. Denn wie sollen die Engel das verstanden haben? Gedenke des Sabbattages, dass du ihn heiligst, wenn es den Sabbattag noch gar nicht gab. Nun, wir gucken uns dieses Gebot mal ein bisschen genauer an und wir lesen es mal ausführlich. Dieses Gebot, das finden wir im 2. Buch Mose 20. Und wir lesen mal das ganze 4. Gebot. 2. Mose 20, 8 bis 11. Gedenke an den Sabbattag und heilige ihn. 6 Tage sollst du arbeiten und alle deine Werke tun. Aber am 7. Tag ist der Sabbat des Herrn, deines Gottes. Da sollst du kein Werk tun, weder du, noch dein Sohn, noch deine Tochter, noch dein Knecht, noch deine Magd, noch dein Vieh, noch dein Fremdling, der innerhalb deiner Tore lebt. Denn in 6 Tagen hat er Himmel und Erde gemacht und das Meer und alles, was darin ist. Und er ruhte am 7. Tag. Darum hat der Herr den Sabbattag gesegnet und geheiligt. Nun, wenn wir uns fragen, warum hat Gott den Sabbat eigentlich geheiligt? Warum? Was war der Grund dazu? Wenn wir diesen Text hier lesen, da heißt es ja, gedenke des Sabbattages und heilige ihn. Dann steht wie und wer. Und ganz unten steht der Grund, denn in 6 Tagen hat er Himmel und Erde gemacht und das Meer und alles, was darin ist. Also das Gebot heißt, gedenke des Sabbattages, weil Gott in 6 Tagen alles geschaffen hat. Deswegen sollen wir den Sabbattag halten. Nun, ist der Sabbat für die Juden gemacht? Nein, der Sabbat ist gemacht für die Menschen, für alle Menschen. Denn schon Adam und Eva kannten diesen Sabbattag. Er wurde ja um ihretwillen gemacht. Und das sind unsere Voreltern. Also der Sabbat wurde um des Menschen willen gemacht. Gedenke des Sabbattages, dass du ihn heiligst, denn in 6 Tagen hat Gott alles geschaffen. Das ist der Grund, warum wir den Sabbat halten sollen. Jetzt finden wir diese 10 Gebote noch einmal so in so einem Dekalog aufgeschrieben in der Bibel, nämlich im 5. Buch Mose. Und da gehen wir mal hin und lesen mal genau das gleiche Gebot. Wir gucken wieder in die 10 Gebote und lesen nochmal das 4. Gebot, dieses Sabbatgebot. Und dann fragen wir uns nochmal die Frage, warum nach diesem Text sollen wir den Sabbat eigentlich halten? Wir gehen also ins 5. Buch Mose, ins 5. Kapitel und lesen Verse 12 bis 15. Halte den Sabbattag und heilige ihn, wie es dir der Herr, dein Gott, geboten hat. 6 Tage sollst du arbeiten und alle deine Werke tun. Aber am 7. Tag ist der Sabbat des Herrn, deines Gottes. Da sollst du kein Werk tun, weder du, noch dein Sohn, noch deine Tochter, noch dein Knecht, noch deine Magd, noch dein Rind, noch dein Esel, noch all dein Vieh, noch dein Fremdling, der innerhalb deiner Tore ist, damit dein Knecht und deine Magd ruhen wie du. Denn du sollst bedenken, dass du auch ein Knecht gewesen bist im Land Ägypten und dass der Herr dein Gott dich von dort herausgeführt hat mit mächtiger Hand und ausgestrecktem Arm. Darum hat dir der Herr dein Gott geboten, dass du den Sabbattag halten sollst. Also die Frage ist, warum hat Gott geboten, dass wir den Sabbattag halten sollen nach diesem Text? Nun, nach diesem Text heißt es, du sollst den Sabbattag halten, denn Gott hat dich mit starker Hand und mächtigem Arm aus Ägypten herausgeholt. Und das ist aber interessant. Welches Gebot stand denn nun im Himmel? Stand da, gedenke des Sabbattages, weil Gott in 6 Tagen alles geschaffen hat? Oder stand im Himmel, auf den 10 Geboten, gedenke des Sabbattages, weil Gott dich aus Ägypten herausgeführt hat? Nun, die Engel wären sehr verwundert darüber. Gedenke des Sabbattages, weil der Herr dich aus Ägypten geführt hat? Nun, es gab Ägypten ja noch gar nicht. Es gab ja noch nicht mal Misarim, der später Ägypten gegründet hat. Es gab ja die ganze Menschheit noch gar nicht. Die Engel müssen sich gefragt haben, was ist Ägypten? Nun, welche Gebote standen eigentlich im Himmel? War das so, wie wir es im 2. Mose 20 lesen, gedenke des Sabbattages, weil Gott in 6 Tagen alles geschaffen hat? Oder war es, wie wir es im 5. Mose 5 lesen, gedenke des Sabbattages, weil Gott dich aus Ägypten geführt hat? Oder war es vielleicht noch etwas anders, das Gebot beschrieben im Himmel? Nun, wir schauen mal. Es gibt einen interessanten Text, mehrere in der Bibel, bei denen die 10 Gebote so genannt werden. Mose nennt sie hier, im 5. Mose 4, Vers 13. Und er verkündigte euch seinen Bund, den er euch zu halten gebot, nämlich die 10 Worte. Und er schrieb sie auf 2 steinerne Tafeln. Nun, Mose nennt die 10 Gebote hier die 10 Worte, die auf die 2 steinernen Tafeln geschrieben wurden. Nun, die 10 Worte, und das macht das Ganze schon so ein bisschen interessant. Welche 10 Worte waren es denn nun? Also was stand wirklich auf den Gesetzestafeln? Und um das herauszufinden, gehen wir nochmal einen Schritt zurück. Wir gucken uns mal die Berufung von Mose an. Da werden wir einen Hinweis finden, der uns zeigt, was mit höchster Wahrscheinlichkeit auf den Steintafeln im Himmel gestanden hat. Als Mose berufen worden ist, da hat er etwas erkannt, von dem auch schon Johannes gesprochen hat, später Johannes, der Jünger von Jesu, der hat nämlich Gott mal beschrieben und er beschrieb seinen Charakter. Und schau mal, was Johannes gesagt hat, was Mose schon vor ihm auch erkannt hat. Wir lesen das einmal in Johannes, 1. Johannes 4, Vers 16. Da heißt es, und wir haben die Liebe erkannt und geglaubt, die Gott zu uns hat. Gott ist Liebe und wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott in ihm. Nun, Johannes sagt, Gott ist Liebe, also Gottes Charakter ist Liebe. Jesus sagt, das Gesetz ist Liebe. Wenn das Gesetz Liebe ist und Gott Liebe ist, dann beschreibt das Gesetz eigentlich, wer Gott ist. Also das Gesetz beschreibt den Charakter Gottes. Und das hilft uns jetzt doch sehr, das zu wissen. Jetzt gucken wir uns mal die Berufung von Mose an. Mose hatte das auch schon erkannt, aber wir lesen mal den Zusammenhang, was Mose damals erlebt hat und was wir daraus schließen können über die 10 Gebote, die es wirklich im Himmel gegeben hat, vor der Erschaffung der Menschheit. Dazu gehen wir gemeinsam zur Berufungsgeschichte von Mose ins 2. Buch Mose, Kapitel 3. Hier lesen wir die Verse 13 und 14. Und Mose sprach zu Gott, siehe, wenn ich zu den Kindern Israels komme und zu ihnen sage, der Gott eurer Väter hat mich zu euch gesandt. Und sie mich fragen werden, was ist sein Name? Was soll ich ihnen sagen? Gott sprach zu Mose, ich bin der ich bin. Und er sprach, so sollst du zu den Kindern Israels sagen, ich bin, der hat mich zu euch gesandt. Und das ist interessant. Als Mose Gott fragte, was soll ich denn sagen, wer mich gesandt hat? Wie werden sie mir glauben? Da sagte Gott seinen Namen, ich bin der ich bin. Nun, wenn man mich nach meinem Namen fragt, dann antworte ich gewöhnlich, ich bin der Ronny. Wenn man Gott nach seinem Namen fragt, dann antwortet er, ich bin der ich bin. Gott ist also der ich bin. Und so sagt er auch, wenn du zu den Kindern Israels gehst und sie dich fragen nach seinem Namen, sag, ich bin, hat mich zu euch gesandt. Wie sollte das Volk Israel denn daran erkennen, dass es wirklich ihr Gott ist? Der Schöpfer, der lebendige Gott, der Ich Bin. Israel musste allein an diesem Namen schon erkennen, dass er von dem Gott Abrahams gesandt worden ist. Gott nennt sich selbst der Ich Bin. Wie hilft uns das jetzt, die 10 Gebote zu verstehen, die ja den Charakter Gottes beschreiben? Die 10 Gebote im Himmel waren ja auch eine Beschreibung von dem Charakter Gottes. Wir wenden das mal an. Also wenn wir Gottes Charakter in den 10 Geboten lesen wollen, den großen Ich Bin da drin suchen, dann werden wir das finden, indem wir uns die Gebote mal ganz genau angucken. Da heißt es zum Beispiel, du sollst nicht töten. Warum? Denn ich bin das Leben. Da heißt es in den Gesetzen, du sollst nicht falsch Zeugnis reden. Warum? Denn ich bin die Wahrheit. Es heißt in den Geboten, du sollst nicht Ehe brechen. Warum? Denn ich bin treu. Oder es heißt, gedenke des Sabbattages, dass du ihn heiligst. Warum? Denn ich bin dein Schöpfer. Und dieses Gesetz, dieser Ausdruck von Gottes Charakter, das konnte wirklich jedes Lebewesen im Universum verstehen. Jeder Engel, auch jeder Mensch später war in der Lage, das zu verstehen. Gott beschreibt seinen Charakter. Ich bin der Ich Bin. Ich bin das Leben. Ich bin die Wahrheit. Ich bin treu. Ich bin dein Schöpfer. Das konnte jeder Engel verstehen und auch jeder Mensch. Und es ist doch interessant, dass wenn wir uns das angucken, gerade besonders dieses Sabbatgebot, dieses 4. Gebot, da heißt es zum einen, 2. Mose 20, gedenke des Sabbattages, dass du ihn heiligst, denn in 6 Tagen hat Gott alles geschaffen. 5. Buch Mose 5, gedenke des Sabbattages, dass du ihn heiligst, denn Gott hat dich aus Ägypten befreit. Und beides zusammen beschreibt Gott als den Schöpfer. Denn warum kommen wir Sabbat für Sabbat in den Gottesdienst? Weil wir bezeugen, dass wir Gottes Volk sind. Wir beten den Schöpfer an, der uns geschaffen hat. Und er hat uns geschaffen, dich und mich. Denn wir können uns hier sehen, wir sind da. Wir sind geschaffene Wesen. Und er hat uns aus Ägypten befreit. Er hat uns aus der Knechtschaft Ägyptens befreit. Nun, du und ich, wir waren wahrscheinlich nicht in Ägypten, in Gefangenschaft, aber im geistlichen Sinne waren wir das. Denn Ägypten ist ein Symbol für die Welt oder für den Atheismus. Und dort waren wir gefangen. Gefangen in der Sünde und er hat uns von dort befreit. Also Gott hat uns einmal geschaffen und er hat uns neu geschaffen. Wir sind von Neuem geboren worden. Wir sind aus Ägypten befreit. Und damit ist er unser Schöpfer, der uns einmal geschaffen hat. Deswegen sind wir da. Und er ist unser Neuschöpfer. Er hat uns ein neues Herz gegeben, ein neues Herz in unser Innerstes gelegt. Das gucken wir uns gleich mal genauer an, was das meint. Jedenfalls, Gottes Charakter war auf diesen Steintafeln zu lesen, wer er ist, der Ich Bin. Alle konnten das verstehen. Nun, Satan rebellierte ja gegen den großen Ich Bin. Das heißt, der Teufel lehnte sich auf gegen das Regierungssystem Gottes. Nun, er wollte sich ja über die Sterne des Himmels erheben, er wollte sich ja Gott gleich machen. Er wollte auf den Thron Gottes. Mit anderen Worten, er zweifelte Gottes Regierungssystem an. Ich bin vielleicht ein besserer Herrscher als Gott. Nun, das musste er ja beweisen. Er klagte den Schöpfer an und sagte, eigentlich muss ich angebetet werden. Ich bin eigentlich ein besserer Schöpfer. Ich bin eigentlich ein besserer Regent, der bessere König im Himmel. Nun, das lehnten die Engel weitestgehend ab und auch die Menschen lehnten das ja anfangs ab, aber sie wurden diese Rebellion hineinverführt und so fiel der Planet unter die Herrschaft Satans. Die Erde war plötzlich nicht mehr der Planet von Adam und Eva, also ihr Besitz, sondern sie verloren es jetzt an den großen Rebellen, an den Teufel, an den Widersacher, der zukünftig von dort an der Fürst dieser Welt genannt wurde. Nun, der Fürst dieser Welt baute jetzt sein Regierungssystem hier auf. Jetzt müssen wir uns vorstellen, er musste ein Regierungssystem schaffen ohne Gott. Denn er wollte ja sagen, dass er besser regieren kann als Gott. Aber ein Regierungssystem ohne Gott meint ein Regierungssystem ohne Liebe. Denn das ist der Charakter Gottes. Wenn wir uns vorstellen, wir leben als Menschen zusammen und wollen ein System entwickeln, in dem wir gut zusammen leben können, aber ohne Liebe, dann brauchen wir viele Gesetze. Und das wurde versucht. Viele solcher Systeme wurden aufgebaut. Wir denken da zum Beispiel an die Monarchie. Also ein König regiert über sein Volk. Oder Feudalismus. Lehnsherren regieren über Lehnsknechte. Oder die Oligarchie. Verschiedene Herren regieren das Volk. Oder der Kommunismus. Es gibt also eine Art Plan des Gremiums, eine Planwirtschaft. Und dieses planende Gremium plant, was das Volk tut. Oder man könnte sogar den Kapitalismus nehmen. Kapitalismus, freie Marktwirtschaft. Jeder betreibt Handel so, wie er will, nach seinem eigenen Gutdünken. Nun, das sind alles so verschiedene Systeme. Das sind nicht alles Regierungssysteme, das sind verschiedene Formen vom Miteinanderleben. Nun, diese Systeme sind allerdings alle gescheitert. Wenn wir in die Vergangenheit blicken und uns die Monarchien angucken oder die Feudalsysteme, wenn wir uns die Oligarchien ansehen, Kommunismus, den Sozialismus, die Systeme sind alle gescheitert. Kapitalismus, wir sehen ihn heute, wie er scheitert. Und diese Systeme scheitern. Warum scheitern diese Systeme? Die Systeme scheitern, weil ihnen die Liebe fehlt. Also, wir denken zum Beispiel an Karl Marx. Das war ein großer Denker, das war ein schlauer Mann. Er war bestimmt schlauer als ich, gerade im Sinne von, ich baue ein Regierungssystem. Wie kann ein Regierungssystem funktionieren? Aber dennoch, obwohl er ein so schlauer Denker war und so viele Dinge entworfen hat, ist dieses System trotzdem gescheitert. Und woran lag es? Es lag daran, dass in dem System keine Liebe war. Und wir stellen uns mal vor, diese Systeme mit Liebe, alle Systeme mit Liebe funktionieren. Nehmen wir die Monarchie. Ein König liebt sein Volk mehr als sich selbst und das Volk liebt den König mehr als sich selbst. Funktioniert das? Es funktioniert. Feudalismus. Die Lehnsherren lieben die Knechte mehr als sich selbst und die Knechte lieben die Lehnsherren mehr als sich selbst. Funktioniert das? Es funktioniert. Kommunismus. Das planende Gremium liebt das Volk mehr als sich selbst und das Volk liebt dieses planende Gremium mehr als sich selbst. Es funktioniert. Kapitalismus. Ich liebe meinen Handelspartner mehr als mich selbst und mein Handelspartner liebt mich mehr als sich selbst. Würden wir uns betrügen? Nein. Es würde funktionieren. Alle Systeme, egal welches, in Liebe funktionieren alle. Ohne Liebe funktioniert keins. Der Teufel hat viele Systeme ausprobiert auf diesem Planeten. Und wir sehen heute noch zahlreiche Länder, die in verschiedenen Systemen arbeiten. Die Menschheit muss ja eine Lösung finden, denn die Menschheit ist sozusagen ist in Sünde gefallen, also braucht jetzt ein Miteinander ohne Liebe irgendwie. Wie schaffen sie das? Wie können sie miteinander leben ohne Liebe, also ohne Gott? Und es gelingt nicht. In Liebe funktionieren alle Systeme, ohne Liebe funktioniert keins. Wir können das auch im Kleinen heute auf dem Planeten sehen, wie die Beziehungen in Familien funktionieren, wenn sie in Liebe sind und wie sie nicht funktionieren, wenn sie nur bloße Gesetze sind, ohne Liebe. Nun jedenfalls, das war das Geheimnis von Gottes Regierung. So hat er das ganze Universum regiert und regiert es noch heute, in Liebe. Nun, dieses Geheimnis gab Gott Mose. Das heißt im 2. Mose 31, und als er mit Mose auf dem Berg Sinai zu Ende geredet hatte, gab er ihm die beiden Tafeln des Zeugnisses, Tafeln aus Stein, beschrieben mit dem Finger Gottes. Also Gott gab jetzt das Geheimnis seiner Regierung an die Menschen. Wenn ihr so lebt, dann funktioniert es miteinander. Und wenn ihr in Liebe lebt, dann wird das die ganze andere Welt erkennen, dass ihr mein Volk seid. Und sie werden zu mir geführt werden. Denn Gott wollte ja, dass alle Menschen erkennen, wer er ist. Gott wollte ja, dass jeder Mensch versteht, dass die Regierung Gottes gerecht ist, dass die Regierung Gottes gut ist. Also sucht er sich eine Gruppe von Menschen aus, er hat die Israeliten genommen, die Nachfahren von Abraham, und hat gesagt, bitte lebt in meinen Regierungen, lebt so, wie der Himmel lebt. Dann sehen alle Menschen, dass die Regierung gut ist. Und deswegen gab er nun Mose diese 10 Gesetze. Mehr waren es nicht, diese 10 Gesetze. An die sollten sie sich halten. Und Mose nahm dies entgegen und brachte es zu den Ältesten des Volkes. Und es heißt hier, und Mose kam und rief die Ältesten des Volkes zu sich und legte ihnen alle diese Worte vor, die der Herr ihm geboten hatte. Da antwortete das ganze Volk miteinander und sprach, alles, was der Herr gesagt hat, das wollen wir tun. Und Mose überbrachte dem Herrn die Antwort des Volkes. Nun, eigentlich was Schönes, was wir hier lesen. Mose bringt diese Gesetzestafeln vom Berg und das Volk und die Ältesten hören zu und sie sagen, alles, was der Herr gesagt hat, das wollen wir tun. Wir wollen uns an dieses Gebot halten, denn das Gebot ist sinnvoll. Es ist ein gutes Gebot. Wenn wir so leben, können wir gut miteinander leben und alle anderen werden sehen, dass Gott die Ehre gebührt. Die Motivation war gut. Die Idee dahinter war rein. Aber es gab ein Problem. Denn in der Bibel heißt es hier, wir lesen es in Jeremia 17, Vers 9, überaus trügerisch ist das Herz und bösartig. Wer kann es ergründen? Das Problem war das Herz der Menschen. Das Problem war, ihr Herz war böse. Sie wollten das Gute tun, sie wollten es richtig machen, aber das Böse saß in ihnen drin. Denn seit dem Sündenfall damals in Eden waren die Menschen keine rechtschaffenen Wesen mehr. Und jetzt sehen sie das Gebot Gottes, die Ordnung des ganzen Universums, Liebe. Und sie wollen da drin leben, aber sie merken plötzlich, sie können nicht. Denn ihr Herz ist überaus böse geworden. Nun, wir lesen dazu mal Paulus, der viele, viele Jahre später lebte und dazu auch was geschrieben hat und daran fast verzweifelt wäre an der Tatsache, dass das Herz trügerisch und böse ist. Wir lesen hier, Paulus sagt hier in dem Brief an die Korinther, wisst ihr denn nicht, dass Ungerechte das Reich Gottes nicht erben werden? Irrt euch nicht. Weder Unzüchtige noch Götzendiener, weder Ehebrecher noch Weichlinge noch Knabenschänder, weder Diebe noch Habsüchtige noch Trunkenbolde noch Lästerer noch Räuber werden das Reich Gottes erben. Also Paulus sagt, zunächst mal, niemand mit so einem bösen Herzen wird jemals das Reich Gottes erben. Und dann, Römer 7, Vers 19 und 24, Paulus bekennt von sich selbst, denn ich tue nicht das Gute, das ich will, sondern das Böse, das ich nicht will, das verübe ich. Dann ruft er aus und sagt, ich elender Mensch, wer wird mich erlösen von diesem Todesleib? Und Paulus wollte gern das Gute tun. Aber er merkte immer wieder, dass er das Böse tut im Leben. Die gleiche Erfahrung, die die Israeliten damals machten. Sie sagten, wir wollen das Gesetz befolgen. Wir wollen danach leben. Aber ihr Problem war, ihr Herz war überaus trügerisch und böse. Nun, und Paulus sagt ja, wisst ihr nicht, dass niemand mit so einem Herzen, mit Sünde im Herzen jemals das Reich Gottes erben wird? Und das ist ein Problem. Und Paulus sagt, ich elender Mensch, wer wird mich erlösen von diesem Todesleib? Denn nach seinem Verstand her möchte Paulus Christus folgen. Er sagt, das Gebot ist gut, Christus ist gerecht. Ich möchte Christus folgen. Sein Verstand geht zu Christus. Aber sein Herz zieht ihn in die Sünde. Was soll er machen? Der Verstand will zu Christus, das Herz zieht ihn in die Sünde. Wenn es so weitergeht, dann sehnt er sich zwar nach Christus, aber er wird in die Sünde gezogen und der Sünde sold ist der Tod. Er sagte, wer wird mich befreien von diesem Todesleib? Mein Herz will nicht, was mein Verstand will. Von meinem Verstand her möchte ich Christus folgen. Mein Herz kann es nicht. Wer wird mich erretten? Und vielleicht kennst du dieses Problem auch in deinem Leben. Vielleicht geht es uns manchmal auch so. Wir wollen gern das Gute tun. Wir wollen nie wieder sündigen. Wir wollen nichts Böses tun. Und trotzdem erwischen wir uns immer wieder, wie wir sündigen. Wie wir was Böses sagen. Was Böses machen oder was Böses denken. Paulus sagt, ich elender Mensch, wer wird mich erlösen von diesem Todesleib? Und preis dem Herrn. Es gibt eine wundervolle Botschaft, die wir hier in Hesekiel lesen können. Hesekiel 11, Vers 19 und 20. Ich aber will ihnen ein einiges Herz geben. Ja, ich will einen neuen Geist in euer Innerstes legen und ich will das steinerne Herz aus ihrem Leib nehmen und ihnen ein fleischernes Herz geben, damit sie in meinen Satzungen wandeln und meine Rechtsordnung bewahren und sie tun. Und sie sollen mein Volk sein und ich will ihr Gott sein. Das, was der Mensch nicht tun kann, das möchte Gott tun. Ich werde euch ein anderes Herz geben. Ich werde euch einen neuen Geist geben. Ich werde mein Gesetz in euch hineinschreiben. Das wollte Gott tun. Das, was Paulus nicht vermochte, was auch Mose nicht konnte und was kein Mensch auf Erden konnte, das möchte Gott tun. Er möchte uns ein neues Herz geben. Und das ist ein Teil des großen Evangeliums. Nun, dieses neue Herz. Wenn wir uns überlegen, das Evangelium, das können wir am Kreuz erkennen, am Kreuz Jesu. Wir hatten in unserem ersten Vortrag kurz darüber gesprochen, dass Christus ja für die Sünde der Menschen am Kreuz gestorben ist und damit den Preis für ihre Erlösung bezahlt hat. Und dieses Opfer am Kreuz, das war das Evangelium. Aber das Opfer selbst war nur eine Hälfte des ganzen Evangeliums. Das Evangelium besteht aus zwei Teilen. Der Opfertod konnte uns die Sünden vergeben, denn Christus ist stellvertretend für uns gestorben. Aber das Evangelium besteht noch aus einem Punkt mehr. Es gab einmal diese Begebenheit in der Bibel, dass ein Hochgelehrter, Nikodemus geheißen, zu Jesus Christus kam in der Nacht. Und Nikodemus wollte von Jesus wissen, was ein Mensch tun muss, um gerettet zu werden. Und Jesus antwortet ihm nun, und es heißt hier in Johannes 3, Vers 3 und 5, Jesus antwortete und sprach zu ihm, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, so kann er das Reich Gottes nicht sehen. Wenn jemand nicht aus Wasser und Geist geboren wird, so kann er nicht in das Reich Gottes eingehen. Nun, Christus sagt hier zu dem großen Pharisäer, zu Nikodemus, du musst von Neuem geboren werden, wenn du in das Reich der Himmel eingehen willst. Also, es gehört hier irgendeine Veränderung gemacht in ihm. Er muss von Neuem geboren werden. Nikodemus versteht das erst nicht. Und Christus deutet dann auf eine Begebenheit in der Wüste hin. Damals in der Wüste konnte man schon das Kreuz vorhersehen. Und in die Wüste wollen wir auch einmal gehen und wollen uns mal die Geschichte in der Wüste angucken, was damals passiert ist. Wenn wir das verstehen, verstehen wir, was Gott mit uns tun möchte und was das Evangelium eigentlich ist. Ein Mensch muss von Neuem geboren werden. Wir gehen einmal zurück, viele, viele Jahre bevor Christus auf diese Welt kam, ins alte Ägypten. Und dort im alten Ägypten war es damals so, dass zur Zeit Mose das Volk der Israeliten in Knechtschaft gehalten wurde. Sie wurden dort versklavt und sie mussten Sklavenarbeit leisten und den Ägyptern dienen. Nun, Gott wollte sein Volk gerne befreien, aber der Pharao wollte das Volk nicht ziehen lassen. Und so schickte Gott Plagen über Ägypten, damit der Pharao erkennt, dass das Volk unter Gottes Schutz steht und dass er es gehen lassen muss. Er muss die Fesseln der Israeliten lösen. Pharao wollte nicht und so kamen diese Plagen über das Land. Bis zur letzten Plage, das war dann die 10. Plage. Und die 10. Plage war eine ganz besondere Plage, denn was dann passierte, lesen wir hier im 2. Mose 12, Vers 12. Denn ich will in dieser Nacht durch das Land Ägypten gehen und alle Erstgeburt im Land Ägypten schlagen, vom Menschen bis zum Vieh. Und ich will an allen Göttern der Ägypter ein Strafgericht vollziehen, ich, der Herr. Also Gott drohte nun an, ich werde durch Ägypten gehen und ich werde die Erstgeburt in jedem Haus schlagen. Nun, wie konnten die Israeliten dem denn entgehen? Gott wollte ja nicht die Israeliten strafen. Er wollte ja nicht die Israeliten unter die Plage stellen, sondern die Ägypter sollte es treffen, die, die sein Volk versklavt haben. Nun, was machte Gott? Er beschrieb ihnen etwas, einen Ausweg, etwas, was sie tun können. Und vielleicht kennen wir die Geschichte. Er sagte damals zu den Israeliten, sie sollen sich ein Lamm nehmen, ein sogenanntes Passahlamm. Und dieses Lamm sollten sie schächten, also sie sollten es schlachten. Das Blut sollten sie auffangen und von diesem Blut sollten sie etwas an ihre Türpfosten streichen und an die Oberschwelle. Und wenn nun der Engel des Todes, wie Martin Luther ihn nennt, der Würgeengel, durch das Land Ägypten geht, dann wird er an allen Häusern vorüberziehen, an denen das Blut des Lammes angestrichen ist. Daher kommt auch dieser Name. Im Englischen nennen wir dieses Passa, Passover, vorbeigehen. Und dieses Passa-Lamm, das da geschlachtet worden ist, war ein Symbol auf Jesus Christus hin. Er war das Lamm Gottes, lesen wir später im Neuen Testament. Und sein Blut würde sein Volk vom Gericht bewahren. Das war damals schon vorausgeschattet in Ägypten. Nun, als nun jede Nacht kam und das Blut an den Türpfosten der Israeliten zu sehen war, zog der Todesengel an ihren Häusern vorüber. Und das Blut des Lammes bewahrte sie vor dem Gericht. Tags darauf, oder kurze Zeit später, sind sie dann ausgezogen und sie zogen durch die Wüste. 7 Wochen lang zogen sie. Sie zogen also aus Ägypten raus, dann durch das Rote Meer sind sie durchgegangen und kamen dann endlich nach 49 Tagen, also nach 7 Wochen, kamen sie am Berg Sinai an. Und dort am Sinai veranstalten sie ein großes Fest. Das Fest ihrer Befreiung. Sie feierten das Wochenfest. Nun, das Wochenfest nennt sich so, weil es genau 7 Siebenheiten, wie die Bibel sagt, also 7 Wochen her war, seit ihrem Auszug aus Ägypten. Und dort am Fuße des Berges Sinai, dort feierten sie dieses Fest. Und nun kam es, dass am nächsten Tag Mose auf diesen Berg ging und oben die 10 Gebote empfing. Gott gab Mose die 10 Gebote. Das Volk unten staunte, als es zum Berg hoch sah, denn es rauchte, es bebte und der ganze Berg war oben, die Spitze war in Flammen gehüllt. Und dort oben auf dem Berg, dort schrieb Gott nun die 10 Gebote mit seinem Finger. Das waren genau die 10 Gebote, die Mose später mit ins Volk brachte und dort vorlas. Nun, diese Szene müssen wir uns einmal kurz vorstellen, müssen wir einmal kurz vor Augen haben. Der Berg Sinai, das Volk Gottes lagert sich, die Erde bebt, Feuer fällt vom Himmel und oben werden 10 Gebote geschrieben. Nun, das alles, was wir uns gerade angeguckt haben, diese Zeit in der Wüste, das ist eigentlich ein Schatten von dem, was später passieren sollte. Denn, und das hatten wir schon gesagt, das Symbol des Passahlamms, das die Israeliten ja vor dem Gericht bewahrte, das war ein Symbol für Jesus Christus. Denn schon Johannes der Täufer sagte, als Jesus Christus vorüberging, siehe das Lamm Gottes, welches die Sünde der Welt trägt. Und Jesus Christus ist das Passahlamm. Jesus Christus wurde gekreuzigt, also hier wurde das Passahlamm geschlachtet. Und jetzt wissen wir, damals im alten Ägypten, 50 Tage später, fand dieses Beben am Sinai statt. Nun, wie war es denn nach Christi Tod? Christus starb, das Passahlamm wurde geschlachtet. Was war eigentlich 50 Tage später? Nun, 50 Tage später, da war das Volk Gottes wieder versammelt. Es war das Wochenfest. Oder im Neuen Testament wird es immer Pfingsten genannt. In manchen Bibeln finden Sie auch im Alten Testament noch das Wort Pfingsten, wo das Wochenfest gefeiert wurde. Also das Wochenfest und Pfingsten sind die gleichen Feste. Im Alten Testament oft Wochenfest genannt, manchmal Pfingsten, im Neuen Testament immer Pfingsten genannt. Also das Volk Gottes kam wieder zusammen. Es war jetzt 50 Tage, nachdem das Passahlamm geschlachtet wurde, nachdem Jesus gestorben war. 50 Tage später nun kommt das Volk zusammen, bebte wieder die Erde. Oh ja. Fiel wieder Feuer vom Himmel. Ja, wenn wir die Geschichte lesen, Pfingsten in der Apostelgeschichte, wieder fiel Feuer vom Himmel. Wurden wieder Gesetze geschrieben? Das gucken wir uns gleich mal an. Bis jetzt war ja alles sehr, sehr ähnlich. Die Erde bebte, Feuer fiel vom Himmel, dieses Mal nicht auf den Berg Sinai, sondern auf die Berge Zions, also ein Symbol für das Volk Gottes. Feuer fiel vom Himmel auf das Volk Gottes. Aber wurden dort Gesetze geschrieben? Ja, es wurden Gesetze geschrieben. Wir wollen uns mal gemeinsam etwas angucken. Wie schrieb Gott denn im Alten Testament das Gesetz in die Steintafeln? Wir lesen den Text mal hier im 2. Mose 31, Vers 18. Und als er mit Mose auf dem Berg Sinai zu Ende geredet hatte, gab er ihm die beiden Tafeln des Zeugnisses. Tafeln aus Stein, beschrieben mit dem Finger Gottes. Nun, Gott hat also damals die 10 Gebote mit seinem eigenen Finger geschrieben. Und es ist so, dass in der Bibel in nichts umsonst steht. Kein Wörtchen ist zu viel. Gott beschrieb die Steintafeln mit seinem Finger. Nun, warum ist das wichtig für uns? Und wir wollen mal überprüfen nach der Bibel, was der Finger Gottes eigentlich ist. Gott benutzte ihn ja, um sein Gesetz zu schreiben. Wir schauen also, wenn wir eine Konkordanz haben, schlagen wir mal auf, Finger Gottes, wo immer dieses Wort auftaucht. Und wir suchen mal in der Bibel die Stellen, wo der Finger Gottes auftaucht. Und wir finden zum Beispiel diese Geschichte hier. In Lukas 11, Vers 20, hier heißt es, wenn ich aber die Dämonen durch den Finger Gottes austreibe, so ist ja das Reich Gottes zu euch gekommen. Wenn ich aber die Dämonen durch den Finger Gottes austreibe, so ist das Reich Gottes zu euch gekommen. Also Jesus Christus benutzte auch den Finger Gottes, aber was machte er damit? Er trieb Dämonen aus mit seinem Finger. Also wir wissen schon, der Finger Gottes schrieb damals die 10 Gebote und der Finger Gottes hat Dämonen ausgetrieben. Jetzt wissen wir schon, was der Finger Gottes machen kann, aber wir wissen noch nicht genau, was der Finger Gottes ist. Aber, und das ist sehr interessant, wenn wir das hier machen, wir haben diesen Text jetzt gerade in Lukas gelesen, Lukas 11, Vers 20, und wir haben ja 4 Evangelien in der Bibel. Matthäus, Markus, Lukas und Johannes. Und wir lesen den gleichen Text, den lesen wir jetzt nicht in Lukas, sondern wir gehen mal ins Matthäus-Evangelium und lesen den gleichen Text mal in Matthäus 12, Vers 28. Hier heißt es, wenn ich aber die Dämonen durch den Geist Gottes austreibe, so ist ja das Reich Gottes zu euch gekommen. Haben wir die Änderung bemerkt? Was änderte sich? In Lukas hatte Jesus gesagt, wenn ich aber die Dämonen durch den Finger Gottes austreibe, so ist ja das Reich Gottes zu euch gekommen. Hier in Matthäus lesen wir, wenn ich aber die Dämonen durch den Geist Gottes austreibe, so ist ja das Reich Gottes zu euch gekommen. Nun in Lukas heißt es, es war der Finger Gottes, der die Dämonen austrieb. In Matthäus heißt es, es war der Geist Gottes, der die Dämonen austrieb. Was ist also folgerichtig der Finger Gottes? Der Finger Gottes ist ein Symbol für den Geist Gottes. Gott hat also mit seinem Geist die Gebote geschrieben. Warum ist das interessant für uns? Ich hatte ja gefragt, ob am Pfingsten Gebote geschrieben worden sind von Gott, ob Gott Gesetze geschrieben hat. Und er tat es. Wir lesen mal diesen Text hier im 2. Korinther 3, Vers 3 von Paulus. Paulus sagt hier, es ist ja offenbar, dass ihr ein Brief des Christus seid, durch unseren Dienst ausgefertigt, geschrieben nicht mit Tinte, sondern mit dem Geist des lebendigen Gottes. Nicht auf steinerne Tafeln, sondern auf fleischerne Tafeln des Herzens. Gott hatte also an Pfingsten wieder etwas geschrieben, nämlich die Gebote. Aber diesmal nicht auf steinerne Tafeln, sondern auf die fleischernen Tafeln des Herzens. Gott schrieb also sein Gesetz in die Herzen der Jünger hinein. Und das ist Teil des neuen Bundes, Teil des Evangeliums. Was die Menschen nicht konnten, sie konnten das Gebot nicht halten, weil es nicht Teil von ihnen war. Immer musste der Geist gegen das Herz kämpfen. Immer wollte der Verstand das Gebot halten und das Herz hat es nicht zugelassen. Was Gott jetzt macht, sagt, ich schreibe euch mein Gesetz, wenn ihr das wollt, in eure Herzen. Und dann wird euer Herz mein Gesetz lieben und euer Verstand auch. Aber nur, wenn ihr das wollt. Und das ist der neue Bund. Nun, wenn wir nach dem neuen Bund fragen, und wir wissen ja, in der Bibel gibt es mehrere Bünde, unter anderem den alten Bund und den neuen Bund, und wir uns fragen, was ist eigentlich der neue Bund? Nun, dann können wir die Antwort ganz, ganz leicht finden, nämlich wir fragen die Bibel selbst in Hebräer 10, Vers 16 und 17. Und da lesen wir das hier. Das ist der Bund, den ich mit ihnen schließen will nach diesen Tagen, spricht der Herr. Ich will meine Gesetze in ihre Herzen geben und sie in ihre Sinne schreiben. An ihre Sünden und ihre Gesetzlosigkeiten will ich nicht mehr gedenken. Also dieser Bund, der neue Bund, besteht aus zwei großen Dingen. Das eine ist, ich möchte ihnen die Sünde vergeben, an ihre Gesetzlosigkeiten nicht mehr gedenken. Das hat Christus am Kreuz gemacht. Er hat den Preis für die Sünde bezahlt. Das zweite ist, ich möchte mein Gesetz in ihre Herzen schreiben. Diese beiden Dinge möchte Gott für uns tun. A, uns die Sünden vergeben. B, sein Gesetz in unser Herzen hineinschreiben. Damit wir wieder im Himmelreich leben können. Denn kein Sünder wird je das Himmelreich sehen. Also müssen unsere Herzen geändert werden. Wir nennen das eine Neugeburt. Das Herz verändert sich. Das ist auch das, was wir Heiligung nennen. Es gibt ja die Sündvergebung und die Herzensveränderung. Nun, die Sündvergebung ist die Rechtfertigung. Und die Herzensveränderung, das ist die Heiligung. Und diese beiden Dinge, Das sind die Kernelemente des Evangeliums. Nun, wie geschieht das? Wie schreibt Gott sein Gesetz in unser Herz hinein? Dazu schauen wir einmal in Römer 1, Vers 16. Paulus sagt, denn ich schäme mich des Evangeliums von Christus nicht. Denn es ist Gottes Kraft zur Errettung für jeden, der glaubt. Zuerst für den Juden, dann auch für den Griechen. Paulus sagt, ich schäme mich des Evangeliums nicht. Denn es ist eine Kraft. Nun, eine Kraft? Was tut eine Kraft eigentlich? Und mein Professor an der Uni hat mir das damals so erklärt, als ich Ingenieur geworden bin, da hat er erklärt, wie eine Kraft wirkt. Er erklärte uns als Studentengruppe die Kraft. Und er sagte, eine Kraft ist Axio. Also, wenn eine Kraft auf etwas wirkt, haben wir hier Axio. Und in dem Gegenstand, wo die Kraft wirkt, Reaktio. Axio, Reaktio. Hier passiert also eine Reaktion. Hier wird etwas passieren. Eine Bewegung findet statt, eine Änderung findet statt. Axio, Reaktio. Die Kraft bewirkt also immer irgendwie eine Änderung hier. Kraft hat hier eine Wirkung. Wenn Paulus nun sagt, das Evangelium ist eine Kraft, dann hat das Evangelium also da, wo es drauf trifft, auch eine Wirkung. Nun, wenn das Evangelium auf mein Herz trifft, was wird dann wohl in meinem Herzen passieren? Es wird sich etwas verändern. Mein Herz wird verändert dadurch, dass das Evangelium dort hineinkommt. Denn das Evangelium ist eine Kraft. Wie funktioniert das? Wir lesen in 2. Korinther 3, Vers 18 folgendes. Wir alle aber, indem wir mit unverhülltem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn anschauen, wie in einem Spiegel, werden verwandelt in dasselbe Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, nämlich vom Geist des Herrn. Also, wenn wir die Bibel aufschlagen und dort hineingucken, Jesus Christus sehen, Gottes Charakter erkennen, dann wird das eine Auswirkung auf unser Herz haben. Wir schauen dort hinein und schon wird der Geist Gottes anfangen, unser Herz zu verändern. Ja, wohin? Die Bibel sagt, in dasselbe Bild werden wir verändert. Also in das Bild Gottes. Wir werden also Jesus Christus ähnlich gemacht. Dadurch, dass wir ihn studieren, dadurch, dass wir ihn vor Augen haben, dass wir in seinen Charakter hineinblicken, dadurch wird der Geist Gottes dieses Wort der Bibel in unsere Herzen hineinschreiben. Unser Charakter verändert sich. Und das dauert eine Weile. Charakterveränderung geschieht nicht von jetzt auf gleich. Charakterveränderung kann ein Leben lang dauern. Also Heiligung ist ein Prozess. Rechtfertigung, Sündvergebung ist ein Gebet weit weg und geht sofort. Heiligung ist ein Prozess. Wir müssen also Zeit mit Gott verbringen. Wir müssen seine Schrift lesen. Wir müssen im Gebet bei ihm sein. Wenn wir nah am Throne Gottes sind, werden wir verändert werden. Mose hat das damals erlebt, als Mose auf dem Sinai war, bei Gott. Er war 40 Tage lang da und als er herunterkam, da leuchtete er. Sein Äußeres hat sich völlig verändert. Die Israeliten konnten ihn kaum angucken, so hell hat er gestrahlt. Er wurde verändert, weil er in der Gegenwart Gottes war. Und das passiert mit uns auch. Kommen wir in die Gegenwart Gottes, wird unser Herz verändert. Wie weit eigentlich? Was ist eigentlich das Endziel des ganzen Gesetzes? Also wo soll es eigentlich hingehen? Und Paulus hat dem Timotheus das hier geschrieben. Das Endziel des Gebotes aber ist Liebe. Aus reinem Herzen und gutem Gewissen und ungeheucheltem Glauben. Also Paulus sagt, das Endziel des ganzen Gebotes ist Liebe. Es geht darum, dass in unserem Herzen wieder Liebe steht. Denn das haben wir verloren. Und Gott möchte sein Gesetz wieder in unser Herz hineinschreiben. Wann ist es fertig? Wann ist es abgeschlossen? Wenn in unserem Herzen wieder Liebe steht. Liebe zu Gott und Liebe zu meinen Mitmenschen. Dann ist mein Charakter wieder vollkommen hergestellt. Dann spiegelt sich in mir der Charakter Jesu. Liebe. Charakter Gottes, die 10 Gebote. Deswegen möchte der Heilige Geist unbedingt das Gebot dort hineinschreiben, damit wir wieder im Himmel leben können. Und Paulus bekennt in Römer 8, Vers 3 und 4, denn was dem Gesetz unmöglich war, weil es durch das Fleisch kraftlos war, das tat Gott, indem er seinen Sohn sandte in der gleichen Gestalt wie das Fleisch der Sünde und um der Sünde willen und die Sünde im Fleisch verurteilte. damit die vom Gesetz geforderte Gerechtigkeit in uns erfüllt würde, die wir nicht gemäß dem Fleisch wandeln, sondern gemäß dem Geist. Paulus sagt, es war unmöglich, das Gesetz zu halten, als wir im Fleisch waren. Es ging gar nicht. Und weil Gott das wusste, deswegen sandte er Jesus Christus. Er sollte uns die Sünde vergeben, er sollte für uns sterben, damit der Geist Gottes wieder in uns wohnen kann. Und dieser Geist verändert unser Herz zum Charakter Jesu hin. Er macht uns wieder im Ebenbilde Gottes. Denn so war der Mensch einst gemacht. Gott erschuf den Menschen in seinem Ebenbilde. Und in der Neuschöpfung soll das wieder passieren. Der Mensch soll wieder in das Ebenbilde Gottes verwandelt werden. Und wo sehen wir Gottes Charakter? In Jesus Christus. Unser Charakter soll dem Charakter Jesu ähnlich werden. Das ist Heiligung. Und das ist das, was der Geist für uns tut. Und das war das große Geheimnis des Evangeliums, das verschwiegen war von Anbeginn an. Wir lesen hier von Paulus in Römer 16, 25 bis 27. Dem aber, der euch zu festigen vermag laut meinem Evangelium und der Verkündigung von Jesus Christus, gemäß der Offenbarung des Geheimnisses, das von ewigen Zeiten her verschwiegen war, das jetzt aber offenbar gemacht worden ist und durch prophetische Schriften auf Befehl des ewigen Gottes bei allen Heiden bekannt gemacht worden ist zum Glaubensgehorsam. Ihm, dem allein weisen Gott, sei die Ehre durch Jesus Christus in Ewigkeit. Amen, sagt er. Hier sagt er, es war ein Geheimnis, das von ewigen Zeiten her verschwiegen war. Das war der Rettungsplan Gottes für die Menschen. Sein ewiges Evangelium. Das Geheimnis wurde nun offenbart. Denn es wurde nun den Heiden gegeben und es heißt, es wurde ihnen gegeben zum Glaubensgehorsam. Das heißt, das, was wir nicht konnten. Von uns aus konnten wir dem Gesetz nicht gehorsam sein. Von uns aus konnten wir Liebe nicht leben, denn wir waren gefallene Menschen. Nun möchte Gott es aber in unseren Herzen ändern. Und das ist das, was Gott machen möchte, um uns wieder in sein himmlisches Reich zu retten. Er vergibt uns unsere Schuld und er ändert unser Herz. Wenn eins von beiden fehlt, können wir nicht in das Reich Gottes kommen. Denn Paulus sagt, niemand mit einem befleckten Herzen, also mit einem sündigen Herzen, kann jemals das Reich Gottes sehen. Nun, wenn jetzt meine Schuld vergeben ist, aber mein Herz nicht verändert worden ist, kann ich das Reich Gottes nicht sehen. Wenn mein Herz verändert worden ist, aber meine Schuld nicht vergeben worden ist, kann ich auch nicht in das Reich Gottes hineinkommen. Es gehört beides zusammen. Deswegen besteht der neue Bund aus zwei Säulen. Und diese beiden Säulen, das sind die Säulen des Lebens, das sind die Säulen unseres Glaubens. Unser Glaube ruht auf zwei Grundpfeilern. Das eine ist die Rechtfertigung, unsere Schuldvergebung durch Jesus Christus. Und das andere ist die Heiligung, unsere Herzensumkehr, die auch Jesus Christus bewirkt in uns durch seinen Geist. Beides trägt Jesus Christus für uns. Aber diese beiden Dinge gehören untrennbar zusammen. Schuldvergebung und Heiligung, Herzensveränderung. Nur mit einem von beiden ist das Reich Gottes nicht für uns offen. Beides gehört zusammen. Unser Herz muss verändert werden, unsere Schuld muss vergeben werden. Schuldvergebung ist ein Gebet weit weg. Und für die Herzensumkehr, auch da müssen wir den Geist Gottes einladen, dass er in uns wohnt, um das Gesetz Gottes in unser Herz hineinzuschreiben. Und wenn das auch dein Wunsch ist, dann lade ich dich ein, dass wir zusammen beten und Gott bitten, dass er das auch in unserem Herzen tut. Unser lieber Vater im Himmel, wir sind dir so dankbar dafür, dass wir zu dir kommen dürfen und dass wir dich bitten dürfen, Herr, dass du uns die Schuld vergibst. Du bist am Kreuz gestorben, damit wir leben können. Und wir möchten dich bitten, Herr, dass du uns durch dein Blut reinigst. Und wir möchten dich bitten, Herr, dass dein Heiliger Geist in unserem Herzen wohnt, dass du dein vollkommenes Gesetz der Liebe auch in unser Herz hineinschreibst. Bitte, Herr, verändere du meinen Charakter. Bitte erschaffe du mir einen Charakter, wie du ihn hast, dass ich auch in Liebe leben kann und eines Tages in dein Reich komme. Und hab Dank dafür. Im Namen Jesu. Amen. Und vielen Dank, dass wir auch gemeinsam dieses kleine Studium machen konnten, um einmal zu sehen, was das Geheimnis Gottes ist und was eigentlich die Säulen des Lebens sind, die Grundfesten unseres Glaubens. Ich würde mich freuen, wenn wir auch gemeinsam zum nächsten Vortrag zusammenkommen, wenn wir also weiter und tiefer studieren, was es mit diesem Geheimnis des Evangeliums, dieser großen Rebellion auf sich hat und später auch sehen werden, wie diese Rebellion niedergeschlagen wird. Es erwarten uns noch spannende Vorträge, herzliche Einladung dazu. Gottes Segen.